Aussichten von unseren Skigenossen und noch ganz viel mehr wollte ich heute diskutieren mit dem knackigsten 70-Jährigen von der Schweiz her wahrscheinlich. Hallo Bernhard Russi.
Guten Abend.
Bernhard, es ist dir ja kurz vor deinem 70. Geburtstag nicht mehr so gut gegangen. Du hast eine schwere Rückenoperation über dich müssen ergehen lassen. Sind das noch Nachwehen von deiner Rennfahrerkarriere?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube schon, dass wir in unseren Zeiten nicht so vernünftig trainiert haben, einfach wissenschaftlich noch nicht so bereit gewesen. Und dann hat man halt einfach zu wenig aufgepasst. Also sicher Nachwehen, ja.
Was hat ist alles gut jetzt. Was hat ihr denn Unvernünftiges gemacht?
Ich erzähle immer wieder ein Beispiel. Ich meine, wir haben nicht weniger trainiert, wir haben vielleicht sogar mehr trainiert als Stunden, aber qualitativ halt weniger gut. Also man ist dann, in dieser Zeit ist man eher mit einem leeren Rucksack auf den Berg hochgegangen, hat den Rucksack gefüllt mit Steinen und ist oben runtergesprungen. Heute würde man genau das Gegenteil machen, mit einem vollen Rucksack rauf, doppelt so viel drinnen und mit der Seilbahn oben runter.
Das ist alles unter der Regie passiert, vor allem von Del Foggi, oder kann man schon so sagen?
Ja, ist klar. Wobei er hat die Sachen nicht nur für uns verlangt, sondern er hat sie auch vorgemacht. Er ist dann meistens voraus und wir haben hinten nachher müssen.
Aber jetzt ist alles wieder gut. Du kannst wieder klettern, du kannst wieder...
Ja, mit Klettern habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich darf, glaube wenn ich mir jetzt richtig, wenn ich gut rechne, in 4 Wochen kann ich mit allem anfangen. Ja. Bekomme ich grünes Licht. Wenn es weiterhin so gut ist, dann ist es genau ein halbes Jahr. Und das braucht es anscheinend, bis das alles geheilt ist.
Du hast ja schon verrückte Sachen gemacht als Kletterer. Eigenortwand, der Capitano oder wie er heisst. Was hast du noch so im Fokus? Was würdest du noch gerne machen? Oder was lässt der 70-jährige Körper noch zu?
Er lädt vor allem Träume zu und Sachen, die man noch gerne erreichen möchte. Ob man sie dann erreicht, ist eine zweite Frage. Also ich träume schon seit ich angefangen mit dieser Kletterei, dass ich endlich einmal den 7. Grad würde schaffen. Aber früher habe ich gesagt, der 7. Schwierigkeitsgrad im französischen Reglement. Und jetzt bin ich abgewichen von Frankreich auf Deutschland.
Das ist ein bisschen smarter.
Genau. Also das ist immer noch ein Ziel, aber da muss natürlich hart trainieren. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gesund man ist.
Für Nicht-Bergsteiger, der 7. Grad ist Belletage, oder gibt es noch 8?
Es gibt noch weitere. Okay. Es gibt bis auf 9c auf im Französischen und sonst halt noch weiter. Ja. Also ich bin noch nie nicht im Vergleich zu der normal guten Kletterer.
Bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du dich jetzt einfach schon mit dem 7. zufrieden geben willst.
Was hat es zu tun mit der Zahl, oder? 77... Und so weiter. Also es hat einen Haufen Siebner drinnen in meiner ganzen Karriere angefangen, von meinem Alter über zu den speziellen Jahren 70, 72 und so weiter, 70er Jahre überhaupt. Also 7 ist eine ganz wichtige Nummer. Ist anscheinend auf Chinesisch eine Glücksnummer.
Aha. Gut, und du bist ja als Glückskind.
Das ja, ja.
Also das bin ich. Ja. Zumindest.
Nein, ich gebe es zu, ja.
Gut. Also, bevor das jetzt mit dir über das Thema Ski reden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Aufforderung an euch, wenn ihr wollt Fragen stellen an Bernhard Russi zum Thema Skisport oder auch zum Klettern, vielleicht Inspirationen, die ihn gleich noch zum 9. Grad führen, ihr könnt das machen auf blick.ch oder über einen Facebook-Blick-Chat. Also, lasst uns den Fokus richten.
Ski.
Sölden, Rettenbachgletscher. Am nächsten Samstag geht's los. Weltcup mit im Riesenslalom der Frauen. Ich will mit dir aber zuerst über die Männer reden, die dann am Sonntag drankommen. Seit dem 5. März 2011, dort hat Carlo Janka in Kranjska-Gora den Riesenslalom gewinnen, ist nie mehr ein Schweizer in dieser Elementardisziplin aufs Podest gefahren. Jetzt kommt noch dazu, dass in diesem Winter der konstanteste von den letzten Jahren, der Schüster Mürisee, aufgrund von einem Kreuzbandriss wird ausfallen. Siehst du trotzdem jemanden, der die schwarze Serie beenden könnte, die schwarze Schweizer Serie?
Das ist ein Thema, das man unterscheiden muss zwischen aus eigener Kraft oder mit Hilfe der Konkurrenz. Und wenn ich Konkurrenz sage, dann dürfen wir einfach nicht vergessen, dass genau in diesen Jahren sind natürlich so 4, 5 Namen einfach immer vorne dran gewesen. Und wenn denen nichts passiert ist, dann ist das Podest einfach besetzt gewesen. Hirscher, Bentüro, jetzt Christoph sind dazugekommen, zeitlang der Ligeti. Also das ist noch schwierig, bei denen vorbeizukommen. Weil der Riesenslalom ist eine Disziplin, die nicht nur das Können zählt, sondern die haben automatisch die ersten 7 haben natürlich auch die besten Pistenverhältnisse im ersten Lauf. Und im zweiten Lauf gleicht sich ein bisschen aus. Aber ich glaube, klar, Justin hat ja das letzte Jahr gezeigt, dass er noch dran ist, hat dann vielleicht halt den Sack nicht können zutun im zweiten Lauf. Da musst du zuerst 2, 3 Mal durch das Prozedere. Im Moment, um ganz ehrlich zu sein, ist nicht offensichtlich, dass jetzt ein Schweizer in Sölden aufs Podest fährt. Das wäre wirklich eine riesen Überraschung. Obwohl ich natürlich gerade von einem Meijer erwarte, dass nach dem Zwischenjahr, du kommst an die Spitze und musst dich nachher beweisen. Das ist ja das letzte Jahr auch so ein bisschen gewesen. Ich glaube, dass er das Potenzial hat, nach ganz führen.
Und er ist ja letzten Winter, gerade in Biberkrieg, wo er 50 war, sehr nach dem Podest gewesen.
Sehr nach dem Podest und hat Konstanz auch gebracht. Also er bringt konstant gute Leistungen, obwohl es noch ein paar Aussetzer gibt. Aber wenn ich seinen Fahrstil anschaue, seine Art und Weise, wie er fährt, hat er absolutes Potenzial, einer von den ganz Schnellen und von den ganz Guten zu werden. Also so Bentüro-mässig unterwegs, vielleicht weniger wie Christoffersen, der ist mir ein bisschen feiner, oder auch weniger als Hirscher, der ist mir ein bisschen zu hart. Aber ich glaube, von dem her bringt er mehr oder genau die richtigen Voraussetzungen. Das wäre also der, wo, wenn jetzt einer wirklich aufs Podest fährt, dann nachher und alles stimmt, dann kann es er sein, ja, ganz klar.
Loic Meijer ist 21, hinter ihm gibt es einen 20-Jährigen namens Marco Odermatt. Im letzten Winter vor allem aufgefallen mit 5 Goldmedaillen bei der Junioren-WM und hat dann ein hammermässiges Weltcup-Final hergelegt mit dem 11. Rang im Super-G, 12. In der Abfahrt und im Riesenslalom noch Punkt gefahren, trotz einem grossen Fehler. Du bist der Sommer für uns, für einen Blick, für das Spezialheft, das Ende November rauskommt. Bist du mit ihm auf dem Jungfraujoch oben gewesen, für ein Interview, Gipfeltreffen. Du hast mir nachher gesagt, der Odermatt ist ein unglaublich cooler Sieg. Was imponiert dir so an ihm?
Hey, er ist nicht nur, ich meine, cool sind ein Haufen Leute, oder? Aber er ist geerdet. Er steht mit beiden Füßen auf dem Schnee, würde ich jetzt mal sagen. Er ist kein Träumer, er weiß ganz genau, was er will und er weiß ganz genau, was er hat. Und ich nehme schwer an, wir haben auch ein bisschen über das geredet, er weiß, dass nach einem Sonnenwinter wie der letzte Winter auch eine gewisse Konsolidierungsphase braucht. Du musst dich festigen, du musst deine Basis finden. Er braucht seine Basis, er braucht Top-15-Resultate, er braucht Top-20-Resultate. Und erst dann kann es eigentlich nach ganz vorne gehen. Wobei auch er, ich habe vorher über Loic Meijer geredet, auch er hat natürlich, da musst du nur die Disziplinen anschauen, wo er gut ist. Und ich meine, der Slalom ist noch nicht total weg. Obwohl, wenn er sich dann hinter ein bisschen für die Schnellen konzentrieren will und als dritte Disziplin der Riesenslalom da hat, dann wird der Slalom schon ein bisschen leiden. Oder? Das ist meistens im Juniorenalter ist das noch nicht so schlimm. Haben wir auch bei einem BAP Feuz gesehen damals. Da würde er sicher ein bisschen büssen. Ich würde einfach mal ein bisschen helfen, ihn jetzt noch nicht zu weit führen holen. Bei ihm geht es wirklich darum, dass er die Top 30 schafft im ersten Lauf. Das ist schon nicht selbstverständlich, gell? Da musst du bei ein paar Leuten vorbeifahren.
Gerade auf Gletscherschnee noch.
Gerade auf Gletscherschnee noch. Es sind dann sehr oft schwierige Verhältnisse. Aber wenn er das Glück hat, dass er wirklich die Top 30 geschafft hat, hat er ja schon gemacht, also das ist nicht neues, ist klar, dann hat er dann eben auch zu können. Und die Voraussetzungen, dass er eben einst im zweiten Lauf einen runterlässt, wo halt die anderen schwer haben, dran zu kommen. Das ist dann klar.
Und gerade in Sölden, ich erinnere mich vor 2 Jahren, oder ist er nach dem ersten Lauf, glaube ich, 12. gewesen, am Schluss nachher 17.
Ja, also es könnte, also hat dann lieber, ich hätte lieber in dem
umgekehrt,
ja, gesehen, hätte ich genau. lieber als 28. Genau. gesehen im ersten Lauf. Weil Sölden ist schon eine Piste, die grausam leidet im zweiten Lauf. Das Licht geht weg. Die schnellsten Fahrer haben dann meistens Schatten und so weiter. Von dem her eigentlich ein optimaler Start. Aber es muss alles rund laufen.
Reden wir über einen grossen Favorit. Und du würdest mir recht geben, das ist schon in diesem Jahr der Marcel Hirscher. Er, der ja im letzten Winter als erster Alpine überhaupt hat können 7 Gesamtweltcup-Siege einfahren, also der 7. in Serie. Noch bei den Olympischen Spielen hat er noch im Riesenslalom die Olympiagoldmedaille geholt. Der letzte grosse Titel, der ihm noch gefällt hat. Und viele Experten, beispielsweise der Marco Büchel, haben dann gesagt, so, jetzt bin ich sicher, er hört auf, weil der hat ja jetzt gar keine richtigen Ziel mehr. Hirscher macht jetzt gleich weiter, steht wieder am Start. Was treibt ihn, deiner Meinung nach, noch an?
Ich glaube, wenn jemand hungrig ist und das, was serviert wird, man gern hat, dann hast du nicht das Ziel, Entschuldigung der Ausdruck, ich friss mich voll, bis ich genug habe, sondern ich nehme den nächsten Gang noch. Und ich glaube, genau das ist bei mir. Ich glaube auch nicht, dass der Hirscher jetzt irgendwie richtig Stenmark liebäugelt.
Das wäre die 86 Weltcup-Sieg von meinem Mann. Wobei er hat 58, er ist erst 29.
Klar, das kannst du theoretisch mit einer Saison, wie er gehabt hat, also das noch eines schaffen. Aber ich glaube nicht, dass das der Ansporn ist. Sondern ich glaube, dass effektiv jedes Rennen, er genießt, und ich habe das gemerkt im letzten Winter, er genießt jeden Sieg so extrem, nicht überschwänglich, nicht wie andere, sondern sehr wahrscheinlich in ihm, im Inneren, dann kommt dazu, dass er ein unglaublicher Tüftler ist. Also ich meine, es gibt, glaube ich, keinen Rennfahrer in der Kombination mit seinem Coaching, mit seinem Vater zusammen, wo so viel tüftelt wird, auf Ebenen, wo andere Fahrer noch gar nicht daran denken.
Also sein Vater geht ja sogar so weit, dass er Ende der Saison geht auf den Reiterraum rausstoppen, weil es die schnellsten Stöcke sind.
Zum Beispiel hat eigentlich vorher nie jemand daran gedacht, dass Stöcke schnell sein oder weniger oder langsamer. Das treibt ihn immer wieder an. Ich glaube, er hat unheimlich den Plausch an dieser Sportart. Er hat allerdings vorletztes Jahr gesehen, hat mir sein Vater, der Fridolin, gesagt, ja, sie glauben, sie lassen langsam den Slalom lockieren. Mhm. Aber das war genau in dieser Phase, wo der Christoffersen so extrem gekommen ist und effektiv auch der Marcel und sein Vater oder sein Coaching das Gefühl haben, Herrgott Stern, wenn der noch einmal so einen drauflegt, dann mögen wir ihn nicht mehr noch. Und sie haben so stark geschafft, dass es jetzt auf einmal wieder umgekehrt war. Auf einmal hat er wieder eine Saison angelegt, wo er das Gefühl hat, jawohl, ich habe wieder alles im Griff. Und das wird der Hauptgrund sein, warum er weiterzieht. Also, die haben ja eine Zeit lang geliebäugelt.
Mit der Schnelle,
mit der Abfahrt.
Genau. Also, ist das für dich erledigt? Glaubst du, dass das für einen Hirscher erledigt ist? Oder packt er die Pointe nochmal aus?
Nicht total erledigt, dass er da und dort sehr wahrscheinlich auf einmal entscheidet, jetzt gar nicht an Start. Vielleicht sogar in Kitzbühel einig, ich weiß es nicht. Mhm. Aber dass er sich jetzt voll konzentriert zu Ungunsten von den anderen zwei Disziplinen oder von einer von den anderen zwei, das wäre dann der Slalom, das glaube ich nicht.
Siehst du jemanden, der ihn in diesem Jahr ernsthaft kann fordern im Gesamtweltcup? Christoffersen.
Mhm. Weißt du, am Anfang von einer so einer Saison, dann holen alle zusammen, du und ich, wir holen alle die Ranglisten raus, holen alle die Weltcup-Starlisten raus und sehen einfach Hirscher, Hirscher, Hirscher. Mhm. Und dann kann man sich fast nicht vorstellen, wie kann ihn jetzt irgendwie...
Nein, ich weiss ja, dass du bestens informiert bist und dass du ganz genau weißt, wie stark dass der Christoffersen trainiert hat in diesem Sommer beispielsweise.
Ja, ich meine, wenn der Hirscher kann in Sölden 7. werden. Mhm. Und dann gewinnt oft mal ein anderer. Und dann hat er bereits, wenn es dann vielleicht in Levi auch noch reicht, dann hat er bereits vielleicht 50 Punkte Vorsprung und schon fällt das ganze Theater an. Der eine bekommt Rückenwind. Es ist immer so, mit dem Vertrauen, mit dem Sieg gibt es Rückenwind. Und der andere fällt vielleicht ein bisschen an Verzweifeln an einem Ort. Dann gehört noch vielleicht eine kleine Zerrung an einem Ort. Und so ist es passiert. Also so schon läuft es in die andere Richtung. Ich glaube schon, dass, ich meine, den Pantyro dürfen wir einfach nicht total abschreiben. Der Pantyro hat, glaube ich, jetzt von mir aus gesehen, noch in keiner Saison wirklich das Potenzial abgerufen in allen Disziplinen, die er hat. Ab und zu hat es geblitzt und dann hat er wieder seine Taucher gehabt. Wenn der Pentiro einmal wirklich in allen Disziplinen immer oder fast immer zu 90% das durchzieht, dann wird er ganz ein heißer Favorit. Eher als der Christoffersen, wie der Pentiro eben auch noch schneller hat.
Der, wo Marcel Hirscher in den letzten 7 Jahren im Kampf um den Gesamtweltcup ist, am nächsten kam, war dann der Beat Feuz, 2012 in Schladming. Da hat, glaube ich, nur irgendwie 43 Punkte den Ausschlag gegeben. Und der Beat Feuz, der hat in diesem Sommer einen speziellen Vergleich mit Marcel Hirscher gewinnen. Der Hirscher ist im Oktober Vater von einer Tochter geworden. Der Beat Feuz, unser Kugelbitz, ist aber schon im Juli Papa von einer Tochter geworden. Und wir haben mit ihm in Zermatt anlässlich des Gletschertraining über seine neue Rolle geredet.
Das war ein ganz besonderes Ereignis Anfang Sommer. Du bist Vater geworden, ein Töchterli. Wenn man jetzt so ein kleines herziges Ding daheim hat, fällt es einem nicht ein bisschen schwerer, wieder zurück in den winterlichen Alltag hineinzugehen?
Ja, sicher. Es hat ihm sicher ein bisschen härter, daheim vorzufahren. Ja, weil es ist doch etwas Aufregendes und natürlich Schönes, also, was man hier miterleben darf, eben das kleine Wesen ganz am Anfang. Und das wächst eigentlich schon in der ersten Woche sehr. Und ja, das hat sicher ein bisschen hart, aber schlussendlich ist das der Job. Und ich habe eine gute Frau, die das versteht, da bin ich natürlich auch froh. Und somit geht es irgendwie auf eine Art, aber man freut sich natürlich immer wieder auf das Hingehen.
Wie hast du die Geburt von dieser Tochter erlebt? Man sagt ja immer, das sind ganz besondere Emotionen. Du bist schon Weltmeister geworden, Lauberhorn-Sieger. Kann man es gefühlsmässig irgendwie vergleichen oder ist das ganz etwas anderes?
Nein, da würde ich dem glaub, nicht gerecht werden, wenn ich würde sagen, man kann es vergleichen mit einem Lauberhorn-Sieg oder WM-Titel. Also, es ist wirklich etwas ganz Spezielles, etwas ganz anderes. Und sicher sind da die Emotionen und das ganze Rundherum, also das ist etwas Einmaliges.
Hast du ruhige Nächte im Moment oder gibt es eine Nacht, wo sie richtig schreit, die Kleine?
Ich muss sagen, ich glaube, wir sind sehr zufrieden. Sicher gibt es immer Ausnahmen, aber ich glaube, ich komme zu genug Schlaf und auch die Freundin, muss ich auch sagen, also die kommt glaub, auch zu genug Schlaf. Also wir eigentlich ein braves Kind, ab und zu Ausnahmen gehören dazu.
Wir haben ja einmal darüber geredet, es hat auch schon Väter gegeben, die einen Wickelkurs genommen haben, vor der Geburt vom ersten Kind. Wie machst du dich in diesem Bereich?
Also ich habe keinen Kurs gemacht vorher und ich glaube, ich habe es mittlerweile relativ gut im Griff und muss mich da nicht verstecken.
Zurück zum Ski. Du hast letztes Jahr die kleine Abfahrtskugel gewonnen. Du hast dann eigentlich vorher immer gesagt, das ist für mich fast nicht möglich, weil ich einfach aufgrund von diesem Knäuel muss haushälterisch rumgehen mit allem und darum ist eine konstante Saison nicht drin. Jetzt hast du letztes Jahr bewiesen, dass es gleich möglich ist. Ist die Kugel wieder das Ziel?
Ein Ziel für eine Kugel zu setzen, ist immer schwer. Da muss verdammt viel aufgehen. Es muss viel stimmen. Sicher, wenn du im Februar noch irgendwo vorne mitmischst, ist das immer ein Ziel. Aber jetzt hier im Sommer, im August, über das zu reden, ist ein bisschen zu hoch für mich. Ich habe sicher meine Ziele, das sind die Klassiker, die ich immer gesehen habe. Eine kleine Kugel kann das Ziel werden wieder, aber eben, wie ich gesehen habe, das kann es dann in der Saison werden, wenn es gut läuft. Und wenn es halt nicht so läuft, dann muss man eben mehr auf die einzelnen Rennen probieren.
Es hat vor ein paar Jahren, hast du mal gesagt, also nachdem wo St. Moritz bist Weltmeister geworden, hast du gesagt, den Titel willst du auf jeden Fall in Ohren verteidigen. Und nachher schauen wir dann weiter, wie es mit der Karriere geht. Aber jetzt ist eigentlich, jetzt, was dem Knie gut, so gut geht wie jetzt, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht noch weiter zu planen.
Ja, planen ist immer schwer. Es kann schnell wieder auf etwas anderes, schnell wieder anders laufen. Sicher eben WM-Verteidigung, das wäre sicher ein grosses Ziel. Wir waren schon in Ohren. Letzte Saison, die Strecke liegt mir einigermaßen. Ich probiere sicher alles, das ist sicher ein grosses Ziel. Aber weiter diskutiere ich noch nicht gross. Da muss man wirklich jetzt mal eine Saison durchgehen oder wieder durchlassen und dann schauen wir weiter.
Bernhard, du gehst auch davon aus, dass der Beat Feuz, jetzt was dem Knie so gut geht, offensichtlich so richtig Lunte gerochen hat und dass die Karriere noch lange nicht oder noch länger nicht zu Ende ist.
Ich glaube, wenn alles normal läuft, sagen wir jetzt gesundheitlich, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er die Karriere weiter wird ziehen. Und zwar, es gibt verschiedenste Gründe, warum eine Karriere aufhört. Ihm sein Energiekessel ist noch lange nicht leer. Und ich meine, es ist auch, jetzt sagen wir, dank seinen Ausfällen, die er hatte, eine Haufen lange Pause gehabt. Und die langen Pausen sind hier und da sehr schmerzhaft, aber wenn sie für etwas gut sind, dann sind sie genau für das Thema gut, nämlich du bist noch nicht leer, du hast noch nicht alles aufgebraucht an Energie, sondern es ist immer noch ein Haufen vorhanden, du reifst in diesen Phasen rein, und wenn dann Gesundheit immer ein bisschen besser geht, dann ist das Rückenwind, dann ist das, es gibt überhaupt keinen Grund, warum der Beat Feuz nicht noch mindestens Peking auch noch macht.
Und er hat ja jetzt ein hervorragendes Team hat er um sich herum aufgebaut, ganz schlau. Seine Freundin, die er eingebunden hat, die, glaube ich, einen sehr guten Job macht. Er hat wahrscheinlich einen der besten Physios auf der Welt mit dem René van Engelen. Also wirklich alles richtig gemacht, kann man sagen, nach dieser Geschichte, die ihn in 2012, der Knieinfekt, der ihm ja fast hätte das Knie gekostet.
Ja, ich glaube, das ist typisch Beat, ganz im Ruhigen, da muss man nicht, weiss Gott, was für die Schlagziele machen, da baut er sein Team um sich selber um, effizient, genau das, was er braucht, und das sind natürlich schon Themen, Physio, Trainingsaufbau und so weiter, Belastung, Ruhephasen und so weiter, das sind einfach Themen, wo gerade in einem solchen Fall extrem wichtig sind.
Mhm. Jetzt gibt's nur eine Frage, eine bange Frage, die sich Feuz-Fans in diesen Tagen immer stellen. Könnte es möglich sein, dass, wenn man Vater ist von so einem herzigen, kleinen Mädchen, dass das plötzlich im Hinterkopf mitfährt, wenn man das Kitzbühel auf die Traverse zublocht? Und dass man nachher plötzlich Mühe hat, kompromisslos auf das Gaspedal zu steigen. Kannst du dir das vorstellen?
Der erste Teil der Frage hat mir besser gefallen.
Okay, gut. Dann lassen wir es bei der ersten. Ja, du hast genau. Die zwei gerade vergessen. Erst Punkt.
Nein, die zwei kommt dann auch noch. Es ist nicht nur möglich, sondern es wird so sein.
Okay.
Du bist nicht Vater nur daheim. Du bist Vater vor allem auch, wenn du weg bist. Aber dann kommt es darauf an, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was machst du damit? Was machst du mit diesen Gedanken? Das sind Gedanken an, es wäre jetzt schöner daheim, dann kommen Gedanken von der Verantwortung und so weiter. Aber ich glaube, so wie ich den Beat kennengelernt habe, er ist wie kein Zweiter fähig, mit seinen Emotionen richtig umzugehen. Die Emotionen oder das, was auf ihn zukommt, richtig zu positionieren, zu deponieren und dann halt einfach das Richtige daraus zu ziehen. Und ich glaube, ich schätze ihn jetzt so ein, dass wenn der Gedanke kommt, in Kitzbühel, also während der Fahrt kommt er ganz sicher nicht, er kommt vielleicht am Abend vorher oder irgend so, aber dann glaube ich fast, tut der Beat das gerade kehren in eine Kraft und sagt, hey, ich fahre jetzt für dich, du liebst Töchter, dir will ich auch, ich will jetzt da noch gewinnen, wenn du auch da
genau.
bist. Oder?
Also
das ist genau das Positive. Ich muss aber bei dem ganzen Thema sagen, es ist nicht für alle gleich. Mhm. Ich glaube, es gibt gewisse Typen, die es einfach nicht mehr voll hätten angebracht. Mhm. Zu denen hätte ich gehört. Ich glaube, okay. Ich hätte nicht können. Ich habe ganz bewusst auch in meiner Zeit nicht an Familie gedacht, während meiner Aktivzeit. Ich habe gedacht, das muss ein Thema für später sein. Aber es gibt da Haufen Beispiele.
Ja,
Didier Defago zum Beispiel.
Der ist dann am schnellsten gewesen, wenn die Familie bei ihm am Vorabend geschlafen hat, wie in Borneo oder auf dem Zimmer. Dann hat es umgekehrt den Michi Wallkofer gegeben, der immer gesagt hat, ich muss am Renntag ausblenden, dass ich Familienvater bin, der keinen Kontakt hat wollen zu seiner Frau, zu seinen Kindern. Also wirklich ganz verschiedene Methoden. Clara Gut, die hat noch kein Kind bekommen. Aber sie hat natürlich in diesem Sommer immer wieder für Furore gesorgt, fette Schlagzeilen geliefert mit ihrer Hochzeit mit dem Ballon Berami. Sie hat ja dann nachher auch im September, glaube ich, Anfang September, hat sie mal Schneecamp in Chile unterbrochen, ist x-tausend Kilometer zurückgeflogen, weil sie ihren Herzbub, der Ballon Berami, noch wollte unterstützen vor dem Start in die italienische Serie 1. Du kennst ja Clara ein bisschen. Und sie hat ja die gleichen vier Augen. Ihr zwei, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du der Lara ihr Trainer wärst, Hättest du diese Aktion gut geheissen?
Wenn ich der Larrera Trainer wäre, hätte ich genau gewusst, wie ist sie im Moment gerade weg. Also zu dem Moment, wo sie dann entschieden hat, ich will zurück. Mhm. Was hat sie bis dahin gemacht? Wie war das Pensum? Ist das Pensum so stark und so vollpackt gewesen, dass eben jetzt auf einmal eine Pause gut tat? Und da muss ich nicht ihre Trainer sein, sondern ich glaube, dass Lara unheimlich glücklich ist. Und das ist verdammt wichtig, auch für eine Spitzenathletin. Ob das jetzt eine entscheidende Rolle war, dort, wo sie zurückgeflogen ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass es im Einvernehmen war mit dem Trainer. Und sehr wahrscheinlich hat sie sicher, ich weiß es nicht, aber ist eine gute Phase vorausgegangen. Wenn die gute Phase vorausgegangen ist, oder vielleicht das Gegenteil, eine ganz schlechte Phase, dann ist so ein Unterbruch gut. Mhm. Aber weißt, da musst du immer alle Details kennen. Und man kann nicht einfach vom Schiff aus sagen, ich hätte das nie zugelassen. Wieso? Aus welchem Grund?
Mhm. Ich glaube, es ist jetzt der passende Moment, die erste Zuschauerfrage dir zu schicken. Und zwar der Patrick de Sousa. Ganz simpel. Was erreicht Lara Guth diese Saison? Jetzt geht es Sölden. Sie ist ja, dass ihr der Hang liegt, oder? Die belegen ja das Resultat. 2013 gewonnen, 2016 ebenfalls gewonnen. Im letzten Jahr hat sie ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, nach ihrem Kreuzbandriss, ihrer Comeback-Saison. Aber glaubst du, dass sie jetzt wieder für den Riesen-Exploit fähig ist?
Für den Riesen oder für den Riesen? Aber für einen Riesen-Exploit?
Für einen Riesenslalom-Exploit jetzt zuerst einmal, jetzt auf Sölden
her. Von meinem Gefühl her, nein. Mhm. Ich glaube, dass sie hat doch ein Rückstand eingefahren letztes Jahr. Sie ist jetzt im Moment Weltnummer 23. Sagt natürlich auch ein bisschen etwas aus. Mhm. Klar ist, sie wird nicht mit einer Top-Startnummer fahren können. Entscheiden wird sie, wie die Piste hat, wo sie nach dem ersten Lauf liegt. Das Gleiche wie bei den Männern, wenn sie nach dem ersten Lauf irgendeinem Ort auf dem 21. oder 25. Platz liegt mit ich weiß auch nicht, knapp 2 Sekunden Rückstand, dann ist alles möglich, das Podest sogar möglich. Über die Saison hin glaube ich aber eher, dass ihre Disziplinen, die beiden schnellen Disziplinen werden sein, da wird sie, glaube ich, noch stärker werden. Und da tun ihr wirklich extrem viel zumuten. Ich glaube, dass sie so ein Emotionsfahrer ist, wo genau solche Sachen aus dem Privatleben kann mitnehmen, wo ihr dann pusht. Und dass sie es hat, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Sie ist von mir aus eher ein bisschen unter ihrem Wert geschlagen worden das letzte Jahr. Wir wissen warum, aber da hat nicht alles gestimmt.
Was hat denn nicht gestimmt? Was hat das Gefühl gehabt?
Ja, ich glaube, man sollte einfach die Verletzungen alles nicht unterschätzen. Oder die einen sind schneller wieder zurück und die anderen sind, braucht es länger. Es sind die feinmotorischen Sachen, die vielleicht hier und da fehlen. Aber das wird sehr wahrscheinlich niemand so richtig hundertprozentig können sagen. Klar ist, dass ihr das Gleichgewicht, ob jetzt das mentale Gleichgewicht auch nicht hundertprozentig gestimmt hat, das ist ein guter Fall. Und ich glaube, dass der Wallon das angebracht hat.
Gut. Und in den Speed-Disziplinen, oder, neben dem grossen Berami-Effekt, kommt jetzt noch dazu, dass die Tür weiter offen ist, weil Sofia Goccia einmal bis im Jänner ausfällt.
Ja, das ist
das ein, ist ja letztes Jahr eigentlich ein Bank gewesen, ja, in der Speed-Disziplin.
Nur schwer daran vorbeigefunden, genau. Das ist ganz klar. Aber wir dürfen das Feld nicht unterschätzen. Da sind nach wie vor gute Fahrerinnen da, wo allen voran auch die Won, wo ich ganz sicher als sehr, sehr heiß einschätzen will. Die hat noch nicht Feierabend gemacht.
Die hat jetzt zwar nicht mehr den Schub vom Tiger, aber... Ich glaube, irgendwie von einem anderen grossen NHL-Spieler, den Roman Josi sehr gut kennt. Er hat ihn wieder, absolut. Ja, ist gut, ja. Absolut richtig. Reden wir noch ein bisschen über die Leaderinnen, über die Frauen, die hinter den Leaderinnen im Schweizer Team kommen, also Hintergut, Hinterwende Holdener. Da sticht beispielsweise eine 20-jährige Urnerin ins Auge, die du sehr gut kennst. Dalin Daniot aus deinem Heimatort in Andermatt. Die ist 20, ist zweifache Junioren-Weltmeisterin in der Kombination. Traust du ihr zu, dass sie jetzt auch schon auf der ganz grossen Skibühne die Akzente setzen
Hey, ich würde einen Fehler machen, wenn ich das nicht würde sagen. Wenn jemand so ein riesen Talent ist und schon bereits so viel gebracht hat, dann würdest du ein riesen Risiko eingehen, wenn du sagst, nein, das glaube ich jetzt noch nicht. Also 100 Punkte, da bin ich nicht der Einzige. Ich kenne sie auch, wie sie persönlich ist. Sie hat so viele positive Sachen. Sie hat das skifahrerische Talent, sie hat die körperlichen Voraussetzungen, die extrem gut sind. Sie hat das Konsolidieren. Für mich war das letzte Jahr eigentlich ein bisschen ein Konsolidierungsjahr von der Aline. Das hat sie bereits hinter sich. Und ich glaube, jetzt ist der Angriff da, dass man ruhig jetzt auch darf auf 5, Top 15 spielen. Allem voran natürlich im Slalom. Da sehe ich sie ein bisschen stärker als im Riesenslalom. Aber es sind beide Disziplinen, wo sie eigentlich beherrscht, von der Technik her. Und was eigentlich jetzt für die Zukunft her noch könnte recht gut sein. Sie hat auch Voraussetzungen für eine schnelle Disziplin, hundertprozentig.
Bist du bei ihr so etwas wie in beratender Funktion tätig oder gar nicht?
Nein, das möchte ich auch nicht. Weißt, also, egal wo, ich habe immer so ein bisschen die Theorie gehabt, dass nicht nur Theorie, sondern auch Praxis, so beratende Funktionen, wenn du nicht ganz nah dran bist, bringen nichts oder bringen sehr, sehr wenig, weil es ist dann eigentlich nur so ein bisschen Besserwissen oder eine alleine Gefühlssache. Man hat keine Verantwortung über das, was man sagt oder über das, was man überbringt. Da halte ich nicht viel davon.
Gut.
Ich finde es cool, wenn wir einander sehen, und dann tut man sicher ein bisschen über alles diskutieren, aber es ist dann von meiner Seite eh Fragen stellen anstatt Antworten bringen.
Also, ich stelle dir jetzt wieder eine Zuschauerfrage.
Ja.
Und zwar vom Jackie Eugster. Mich würde interessieren, warum Swishy ganz selten ein Athlet, wie zum Beispiel Marcel Hirscher, in den technischen Disziplinen hervorbringt. Gut, nicht nur Swishy bringt ganz selten einen Athlet wie der Hirscher raus, der kommt generell ganz selten auf die Welt.
Ja, ich glaube, also beim Fall Marcel Hirscher darf man jetzt nicht das österreichische Team gegenüber dem Schweizer Team ausspielen. Das hat mit diesen Sachen nichts zu tun. Klar, Grundvoraussetzungen, Trainingsbedingungen für junge Fahrer sind entscheidend, sind wichtig. Ich bin aber überzeugt, dass Swiss Ski das die Voraussetzungen bringt. Mhm. Bei Swiss Ski wird seit einigen Jahren extrem gut geschaffen. Extrem gut. Man muss nur einmal aufzählen, wie viele Junioren-Weltmeister wir hatten in den letzten 20 Jahren. Also immer wieder. Nicht alle sind gut, nicht alle sind rausgekommen. Aber das ist doch ein Indiz, dass dort gut geschaffen wird. Wenn man den Hirscher anschaut, und nicht nur Hirscher, auch ein Christoffersen, das sind individuelle Grosstalente. Das sind Roger Federers auf der Ski. Es gibt halt einfach solche Ausnahmetalente auf der Welt, in gewissen Sportarten, wo, wenn sie dann noch das nötige Umfeld dazu haben, und mit Umfeld fährt meistens bei den Eltern an, es gibt einen Haufen Eltern, die das auch machen, aber die sind halt einfach total gut gecoacht und mit aller Konsequenz.
Und eben, wir haben einen Beat Feuz, der nicht weniger genial ist als ein Hirscher oder ein Christoffers, muss man, glaube ich, schon mal sagen.
Ja, ist klar. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder, wir haben mit einem Carlo Janka einen Weltmeister, Olympiasieger und einen Gesamtweltcup-Sieger. Man hat ihn immer noch, aber er hat das damals geholt, das ist klar. Aber das sind auch so Phasen gewesen, die man einfach nicht vergessen darf. Klar sind unsere Top-Slalom-Fahrer, wo ich glaube ja eigentlich, dass wir im Moment komischerweise...
Die breiteste Spitze haben wir fast im Slalom,
oder? Genau, entgegen unserer Geschichte, wo man
gesagt hat, der Schweizer, oder, ist nur schon von der Mentalität her, ist er kein geeigneter Slalom-Fahrer.
Kein Zickzack-Fahrer,
kein Gambler.
Nur gerade runter.
Genau.
Da haben wir jetzt wirklich eine starke Mannschaft. Klar, wir sind jetzt im Slalom, da müssen es noch einen... der Kumpi die zweite Disziplin haben. Das ist ja eigentlich das ganz Verrückte, dass wir da auf der Weltbühne mindestens drei Fahrer haben, die in zwei Disziplinen wirklich vorne mitfahren. Bentiro, Christoffersen, Hirscher.
Aber gleich noch schnell zurück zum Carlo Janka. Du hast ihn angesprochen. Er ist ja im letzten Sommer, was man gehört hat, in einer bestechenden Verfassung gewesen. Also, ja. Das haben alle Trainer, oder, haben gesagt, er war wieder auf dem Level gewesen, wie er zuletzt 2008, 2009, 2010 ist unterwegs gewesen. Ist dann gestoppt worden durch einen Kreuzbandriss, hat nicht operiert. Was ist der letzte Stand, den du jetzt von ihm hast? Wie gut ist er drauf?
Das ist klar, dass man nach einem so einem Sommer, wenn gut Wetter war, ein Haufen gute Tage, wenige Schlechtwettertage, also man hat relativ viele Tage reingebracht in das Training, dass es dann immer recht gut tönt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass beim Carlo vor allem in dem Training noch so die allerletzte Konsequenz fehlt, vor allem wenn es dann vielleicht ein bisschen unruhiger wird. Aber wie es dann hundertprozentig wirklich aussieht, ich glaube, das wäre der erste Test, also die ernsthaften Tests bringen, das heisst die ersten Abfahrten. Ich persönlich glaube nicht, dass es jetzt so einfach wird sein oder dass es überhaupt möglich ist, für den Carlo seine Olympiasieg und Weltmeistertitel im Riesenslalom können anzuknüpfen. Da glaube ich persönlich jetzt einfach nicht dran. Obwohl, das weißt du, ich sehr wahrscheinlich einer der grössten Fans bin und der grösste Bewunderer von Carlo Jancic.
Er ist ja einer der genialsten Skifahrer,
ja, die es gibt. Ja, auf die Art und Weise, wie er Skifahrt. Das ist einmalig und ich möchte es ihm wirklich von Herzen gönnen, dass wirklich an einem Ort noch einmal richtig einschlägt. Und das ist natürlich in der schnellen Disziplin immer möglich, wenn man so ein guter Skifahrer ist wie er. Aber es ist halt wichtig, Gesundheit spielt eine Rolle und das Vertrauen muss er sich zuerst erarbeiten. Das muss zuerst wieder zwei, drei brutale Abfahrten stattfinden, wo es klopft und tätscht und macht und tut. Und es dann einigermaßen gut geht, die richtige Startnummer hat, den richtigen Ski am Fuß und schon bist du wieder nicht top 10. Und dann hast du wieder Lunte gerochen.
Klopft und tätscht, ich sehe. Du bist in Gedanken nach wie vor bei deinem kongenialen Kommentatorenpartner Hüppi. Ja, genau. Klopft und tätscht. Nein, ich will noch mal zurückkommen auf die Lobeshymne, die du vorhin hast angestimmt auf Swiss Ski. Eben, du hast gesagt, dass sie haben in den letzten Jahren sehr, sehr vieles richtig, sehr, sehr vieles sehr gut gemacht. Der Urs Lehmann hat ja im letzten Frühling in einem Interview bei den Kollegen von der Aargauer Zeitung gesagt, ganz klar, dass sie in 3 Jahren wieder Nummer 1 sein wollen im Nationencup. Ist das realistisch für dich?
Ja, es ist realistisch. Es ist realistisch deshalb, weil wenn man so ein bisschen schaut oder eins zu eins vergleicht dann, und vielleicht sogar jetzt einen Hirscher wegnimmt, dann ist es effektiv sehr realistisch. Ich glaube, dass wir so in der zweiten, also mal hinter dem Spitzenfahrer, wir haben ja auch einen im BA Pfalz, oder hinter diesen Spitzenfahrern haben wir doch eine ausgeglichene Situation. Wir haben eine sehr starke Damen- und Frauenmannschaft gehabt, den letzten Winter. Ob das noch einmal zu toppen ist? Also mit
aber die hätten ja fast die Nationen bei den Frauen gewonnen.
Ja, oder? Das, also das muss man auch zuerst wieder bringen, ist klar. Obwohl auch da, sagen wir jetzt, die Siege im Weltcup noch fehlen. Also gerade vor allem von der Wendy Holdener, die kommen.
Es ist sicher
wie zusammen in der Kille. Ja, das ist. Oh, jetzt habe ich mich weit zum Fenster ausgelassen. Ja. Aber ich meine, wenn jemand konstant so vorne dabei mitfährt und immer noch einen sicheren Eindruck macht, und das macht sie mir immer noch, also sie ist für mich noch zu wenig am Limit. Von mir aus gesehen. Ich glaube, dass da ist noch einiges.
Ja, aber
zurück zum Nationencup ist es möglich. Aber es ist halt immer so im Sport. Man ist nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und wenn der Gegner nur ein bisschen schwächelt und jetzt nicht grausam Gas gibt mit dieser zweiten Garde, da sind einige jetzt ein paar Jahre schon dabei, die halt einfach noch nicht durchgeschlagen haben. Wenn die nicht durchschlagen, jawohl, dann ist es absolut möglich, dass man den Nationencup vielleicht zum übernächsten Jahr schon gewinnt.
Gut, aber jetzt hat ja die alte Spezi Peter Schöcksnadel, Präsident vom österreichischen Skiverband, der hat ja indirekt einen Alarm ausgelöst in der Swiss Ski Zentrale in Muri bei Bern durch sein Millionenengagement bei den Bergbahnen in Saas-Fee. Und ich habe nachher telefoniert, nicht zuletzt mit dem Stefan Gatta, dem Alpin-Chef von Swiss Ski, und er hat nachher gesagt, ja, wir haben tatsächlich Angst, dass wir in dem Sommertrainingsgebiet in Saas-Fee Pole Position müssen an die Österreicher abtreten, sobald das der Schöcksnadel da wirklich klotzt. Teilst du diese Bedenken?
Nein.
Nicht?
Nein, Angst, nicht? Angst ist ein schlechter okay. Ratgeber. So oder so. Erstens einmal ist der Schröcksnagel ein berechnender Investor, ist ein Wirtschaftsmann, der muss und will Erfolg haben mit dem, was er gemacht hat. Und er wird sich hüten, die Schweizer bei den Reservationen hinter die Österreicher anstellen. Was kann passieren, ist, dass er es gleich stellt. Aber dann haben wir die gleichen Ausgangslagen, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen. Ich glaube nicht, dass es wird nie umgekehrt sein. Da würde ich mich schwer täuschen. Mhm. Gut, und dann kommt noch dazu, der Urs Lehmann hat es sehr gut mit dem Peter Schröcksnagel und die werden schon Lösungen finden, dass es für beide stimmt.
Gut, und für das Image von SAS Fee wäre es auch nicht wahnsinnig förderlich. Oder
wenn das meine ich mit wirtschaftlichem Gedanken.
Ganz genau. Du bist ja nach wie vor genau wie der Peter Schröcksnagel einer der Mächtigen in diesem Skisport. Du bist Chef.
Gell, du darfst mich nicht mit dem Peter Schröcksnagel vergleichen.
Nein, ich tue dich nicht mit dem Peter Schröcksnagel vergleichen. Aber der Peter Schröcksnagel ist Nummer eins nach wie vor im Skisport in Österreich.
Der Hut ab vor dem, was er gemacht hat, ist klar.
Absolut, ja. Ist ein Schlitzohr. Und
eben wegen dem. Bist,
das bist du ja nicht,
nein.
Oder?
Nein, ich glaube es nicht.
Ganz im Ernst jetzt wieder. Ich bin Chef des Alpin-Komitees in Österreich, bei der FIS. Ich habe schon gehört, munkeln, dass du dir im Moment besonders Gedanken machst in dieser Rolle, wie man die Teilnehmerfelder ein bisschen abspecken könnte. Ist das so?
Wie man sie genau abspecken kann, mit welchem System, das klar gibt es da Gedanken, aber das ist überhaupt noch nicht reif. Aber dass man es muss abspecken, ich glaube, jeder, der sich überlegt und schaut, was in dem Weltcup läuft und wie das funktioniert, muss sagen, das ist gar nicht mehr möglich. Ich meine, wir fahren mit zum Teil zwischen 90 und 100 Leuten, also sagen wir im Biberkrieg auf einer Abfahrt sind 97 Fahrer am Start. Mhm. Wie willst du das überhaupt noch durchbringen? Auch die ganze Training und die ganze Besichtigung und all das ganze Zeug. Mhm. Vergiss noch die ganzen Hotels, die reserviert werden, Flug und alles. Das ist so ein schwerwiegender Apparat. Das ist das eine. Dann fahren wir dann vielleicht halt dort ein Rennen, wo am Schluss 80, 85 oder vielleicht sogar 90 am Start sind. Nach dem Nummer 35 verabschiedet sich die Schweizer Fernsehen und alle grossen Fernsehnationen.
Ja, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, oder?
Die verabschiedet sich und sagen, im Moment führt. Und das Sportevent ist noch nicht fertig. Das ist eine Farce. Das darf einfach nicht sein. Vor allem, weil in dieser heutigen Zeit das Feld, je länger sie mehr zusammenrutscht, dann muss nur eins auf die Gröde gehen, was dort immer passiert, wenn es 50 auf einmal hinten prätscht und schneller wird. Das wird immer enger und enger und wir können das Produkt nicht abschließen. Das darf einfach nicht sein. Es muss eine Lösung geben, wo man, sagen wir, nach anderthalb Stunden spätestens das Produkt fertig abgeschlossen hat und man weiss, wer hat gewonnen, die Siegerregel ist durch, es passiert nicht mehr.
So, jetzt hast du ja da sicher ein paar Ideen im Kopf. Nimmt man den Nationen der ein oder andere Startplatz weg. Sagt man plötzlich, dass die Österreicher oder die Schweizer, die bis jetzt 10, 9 Startplätze hatten, haben die plötzlich nur noch 7, oder was schwebt davor?
Ja, in die Richtung kann es gehen. Ich glaube, wenn alle zusammen, und vor allem die führenden Länder, einverstanden sind mit dem, was ich jetzt gesagt habe, oder mit dem, was also die meisten, wenn sie ein bisschen analysieren, sagen, dann müssen sie auch wissen, dass es dann Opfer braucht, damit man zu dieser Lösung kommt. Ob jetzt Nummer 8 oder 9 von der Schweiz oder von Österreich oder von Italien oder von Frankreich noch am Start ist, das verändert den Weltcup nicht. Man muss, klar, die allerbesten von der Welt müssen immer am Start sein. Aber dann muss man es hinten irgendwann an einem Ort kappen, damit man halt, und das ist halt auch wieder wirtschaftlich denkt, damit man gewisse Nationen, die dann noch nicht dabei wären, gleich noch mitnehmen kann. Aber jetzt sind wir noch lange nicht auf dieser anderthalb Stunde, oder? Wir sind dann immer noch vielleicht irgendwie auf 60 oder 70 Teilnehmer, das ist dann immer noch viel. Ja. Also braucht es dort wieder ein Umdenken.
Was ist mit einer Qualifikation? Wir hatten ja das Anfangs 90er hat man ja das schon mal gehabt. Mit dem Lauberhorn hat man eine Qualifikation gemacht. Die besten 30 oder hat sich, glaube ich, oder die besten 50, bin mir nicht ganz sicher, hat sich qualifiziert. Dann ist das wieder abgeschafft worden, weil sich in dieser Qualifikation der Gernot Rheinstadler dann tödliche Verletzungen hat zugezogen. Aber denkt man wieder an eine Quali. Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, das ist sicher ein Thema, das dabei ist. Eine Qualifikation wenn das Training normal vorwärts geht, wenn das Training nicht gut ist, müssen wir halt wieder zum anderen System zurück. Das wäre dann die Ausnahme. Das wäre eine Möglichkeit. Sicher steht auch im Raum. Und da würde es jetzt ein bisschen mehr solche Rennen geben, wo man halt wieder eine kürzere Abfahrt in zwei Läufe macht. Es gibt Pisten auf dieser Welt, die spektakulärer wären, wenn man sie nur die untere Hälfte oder die unteren zwei Drittel würde fahren, dafür in zwei Läufe. Dann hat man das gleiche System wie im Slalom.
Zum Beispiel an welche Strecke denke ich
jetzt? Ja, ich denke zum Beispiel an Lake Louise. Mhm. Also, oder vielleicht sogar auch an Quidfiel, wo man ja höchst selten von zu oberst fährt. So sollte, aber ich würde jetzt nicht schon, das ist überhaupt noch nicht reif, aber das sind so Gedanken, die im Moment stattfinden, dass man vor allem auch einen Super-G unter Umständen halt ein bisschen kürzer macht, dafür in zwei Läufe. Mhm. Das würde alles, das, aber dann muss man ja immerhin auch noch das Reglement ändern, dass sich weniger qualifizieren überhaupt für den Weltcup. Und da muss man dann halt bei den Kriterien verschaffen, wo Kriterien halt aufgesetzt werden, schwieriger werden, dass man sich überhaupt für den Weltcup darf qualifizieren.
Eine Zuschauerfrage, die zum Thema Neuerungen gut passt, von Peter Gerber-Blech, das ist der Chefredakteur von Ski News. In den USA fahren drei nicht mehr für die US-Kader berücksichtigte Fahrer und zwei Fahrerinnen in einem Firmenteam. Zum Teil, ich klammere Mark Engel zum Beispiel, werden sie vom Verband auch im Weltcup eingesetzt. Ist das Modell Firmenteam, ähnlich wie in Radsport, ich klammere, ein zukunftsträchtiges Modell?
Es kommt darauf an, wie lange die Zukunft ist, aber in der nahen Zukunft sicher nicht. In meinen Augen gibt es nichts Besseres als unser Nationalteam-Denken, Nationalteam-Fähnen. Also das, ich glaube, der Radsport wäre froh, wenn er mehr Nationalteam hätte als Firmenteam, als Markenteam. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, obwohl es ja indirekt bereits stattfindet. Ich meine, die ganzen Skifirmen und alles sind ja intern auch so ein bisschen Team und werden austauscht, aber sie starten immer noch für ihr eigenes Land, was ich eigentlich sehr gut finde.
Mit einer Neuerung kommt die ehemalige Arbeitgeber Schweizer Fernsehen daher auf die neue Saison. Anstelle von Jan Billetter wird in diesem Winter Michelle Schönbächler aus Engelberg als erste Frau im deutschsprachigen Raum live kommentieren. Ich weiss, du bist noch im Casting gewesen, also du bist in der Jury gewesen vom Casting, wo es um deine Nachfolge ging, also Girardelli und Konsorten. Hast du jetzt da wieder mitgeredet bei dieser Nomination?
Nein, einfach so klar, es hat keine Jury gegeben in dem Sinn.
Also nein, es hat aber Leute gegeben, die bewertet haben, oder, die
Leistungen. Ja, aber die haben nicht entschieden, wer reinkommt und wer nicht. Okay. Das ist mir so ein Gefühl. Das war auch nicht so wichtig gewesen. Ich muss einfach vorausschicken, ich gehöre zu dieser Sorte, wo das, was man sieht, wichtiger ist als das, was man hört. Mhm. Von dem her gesehen bin ich auch nicht so der ideale Medienkritiker. Ich finde das eigentlich, ich weiss, das ist nicht interessant, aber bis ich mich dann irgend über etwas aufrege oder von umschalten, braucht es dann schon unheimlich viel. Also wir müssen dann x beliebige
Fälle... Aber du hörst gar nicht richtig zu,
Mann,
sonst würdest du dich aufregen.
Nein. Okay. Ich höre schon zu, aber ich gehe nicht davon aus, dass alles zusammen immer hundertprozentig muss stimmen. Selbst wenn ein Fußballreporter einen Spieler verwechselt mit einem anderen, ist das für mich nicht eine Freude. Oder eine Schadenfreude, sondern denke, ja gut, das solltest du nicht mehr zwei, dreimal machen, weil ich habe ja Zeit gehabt, mich nur auf das zu konzentrieren. Also von dem her gesehen, bringe ich einen unheimlichen Gutwill allen zusammen gegenüber. Immer, das war auch das letzte Jahr so gewesen. Ich bin ein richtiger Fernsehfan geworden, also weißt du, so ein richtiger Fernsehkonsument. Daheim hocken, die Füße auf dem Tisch und ein Rennen nach dem anderen absprechen. Noch nie so viele Skirennen gesehen wie das letzte Jahr. Und, unglaublich.
Und tust du mitkommentieren?
Klar, ich tue den Ton abstellen, nehme das Mikrofon in die Hand.
Logisch,
und tue, ja. Ja, einfach für die, die oben sind.
Und der Hüppi ist noch per Telefon, per Lautsprecher zugeschaltet.
nein, Spass beiseite. Aber Ich glaube, es ist schon nicht einfach gewesen. Und da glaube ich immer noch, dass der Kommentator wichtiger ist, als der Co-Kommentator einen Kommentator wie den Hüppi zu ersetzen, weil der hat halt einfach so eine, das ist so eine feste Grösse gewesen. Und das ist eine Bank gewesen. Und dann hat man aufs Mal alles zusammen müssen von umstellen. Und die heutige Zeit ist sowieso mit diesen sozialen Medien und Social Media und so weiter, ist einfach unheimlich schwierig geworden, dass man es allen Leuten recht machen kann. Kann man ja auch gar nicht. Ist auch gar nicht notwendig. Und so gesehen, um auf sie zurückzukommen, ich gebe ihr jeden Kredit, den sie braucht.
Gut. Wenn ich auf unsere Social Media Seite schaue, dann sehe ich, dass ganz viele Leute schreiben, die sagen, ist doch schade, kommentiert der Russi nicht mehr im Fernsehen. Gleichzeitig sind sie aber sehr dankbar, dass du jetzt bei uns bist.
Aha,
okay. Aber es ist schön, oder? Wenn man irgendwas, es hat ja auch andere gegeben, die den Job ausgeübt haben, wo nachher die Resonanz so war, oder? Zum guten Glück, oder? Hat er jetzt endlich aufgehört. Das gibt es bei dir, glaube ich, wirklich ganz wenig. Also, es gibt es ja auch, aber du hörst es wirklich nicht viel, oder?
Ich bin eigentlich ganz ehrlich, wenn es um diese Sache geht. Irgendeines Tages bin ich auf die Bühne gekommen oder gegangen, habe Wellen auf die Bühne gehen. Ich rede jetzt nicht nur vom Kommentieren, sondern auch als Spitzensportler ganz allgemein. Wenn man das macht, dann macht man es ja auch ein bisschen aus dem Grund, dass man Applaus sucht. Dass man auch Wertschöpfung sucht, dass man auch gern beliebt ist. Es gehört alles dazu. Ja. Und das geht natürlich als, sagen wir auch, wenn ich jetzt nur Kommentator gewesen bin, wo ja eigentlich so ein kleiner Blinddarm zu dem ist, wo sonst stattfindet, dann tut das einem auch gut. Und obwohl man hier sagt, nein, die ganzen Kritiken und so, wenn einer nicht einverstanden ist, das geht bei mir einfach so vorbei, das stimmt eigentlich gar nicht. Also man merkt es dann schon und man ist froh, wenn man merkt, dass die Mehrheit zufrieden ist mit dem, was man macht. Ja. Und wenn man im Nachhinein dann, das gehört mir dann vielleicht ab und zu, gespürt, mal, es hat passt und ein paar Leute haben da den Applaus gehabt, dann freut einem das. Aber ich probiere es auch nicht zu überbewerten. Also, das ist nicht so wichtig, wenn man das meint.
Aber so, immer so ganz harmonisch ist es mit dir und dem Hüppi nicht abgegangen.
Nein, also gegen das.
Zwischendurch
haben wir heftige Kämpfe gehabt. Und vor allem nach dem Rennen ist es dann ab und zu weitergegangen, wo halt einfach... und da hat er meistens recht gehabt, weil ich bin eigentlich nicht gemacht für das. Ich bin eigentlich der falsche Mann
gewesen. Wieso?
Weil ich nicht so einer bin, der reingeschlagen hat. Ich habe einfach... Und das kommt man natürlich, wenn man sehr nah beim Sport ist. Es gibt eine Theorie im Sport, wo man kann eine Theorie aufstellen, warum etwas nicht gelungen ist. Aber Vorwürfe zu machen, dass jemand etwas schlecht gemacht hat, da habe ich einfach wahnsinnig Mühe gehabt, weil ich genau gewusst habe, es braucht nur ein Mühe und es hat keinen Kippen, oder? Das war hinten ein Zettel gewesen, und wir hatten die Medaille gemacht an einer Weltmeisterschaft. Ich rede von Bormio jetzt zum Beispiel, wo der Bruno Kern wegen einem Zettel ein schwarzes Loch ausgelöst hat im Schweizer Skisport. Und wegen Zehntel, Gopfertori, wo ist das? Oder? Mhm. Und da dann sehr kritisch sein oder negativ kritisch sein, das ist schwierig. Das habe ich nie können.
Es hat einmal eine Medaille gegeben, eine Schweizer Medaille, wo wir knapp verfehlt haben, wo du verschlafen hast. Saalbach 1991.
Gut, da war aber auch eine Schweizer Medaille die Schuld dafür.
Ah, der Heinzer ist...
Der Heinz am Tag vorher.
Ja, ist Abfahrtsweltmeister geworden.
Ja.
Und du hast dich am Abend so vernichtet?
Der Hüppi hat mich vernichtet.
Okay.
Ja, der Matthias Hüppi hat mich vernichtet, indem er mir zeigt,
wie man richtig... Der Hüppi, der ja im Gegensatz zu dir ein asketisch war.
Nein, Biertrinker. Er ist Champion im Biertrinken durch seine Studentengesellschaft. Und das hat er wirklich gut können. Und dort habe ich Zweiter gemacht. Mhm. Ja.
Und dann war es so, Kombination, oder? Der Pauli Accola hat alle das Gefühl gehabt, ist sicher auf Platz 3. Und dann kommt der Abfahrtsspezialist Gedina, der ihn verdrängt aus dem Medaillenrang. Der Hüppi will die Erklärung von dir, wie das möglich ist. Mhm. Dann war es Endepause, oder? Wie lange hast du geschlafen? in der Kabine.
Ich weiß nicht mehr, ich meine, ich hatte auch einen schlechten Sitz gehabt. Matthias ist im Schatten gesessen, die Sonne ist auf der rechten Seite hineingekommen, mir genau im Gesicht gesehen. Und oftmals höre ich von weitem weg die Frage, wie ist das möglich? Mhm. Und dann habe ich mich zuerst müssen aufraffen und zuerst müssen alles durchschauen. Aber was ich dann gesagt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin wirklich hingeknickt, einen Moment lang.
Ist das der schwierigste Moment?
Das ist alles andere als schwierig. Es ist einfach passiert. Ich bin nicht der Einzige, der erstaunt war, sondern alle Zuschauer, die zugeschaut haben, die haben mit mir mitgefühlt. Und obwohl die nicht geschlafen haben. Also.
Bernhard, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute hellwach warst bei uns im Studio.
Danke, ja.
Ich danke dir herzlich fürs Vorbeikommen.
Schönen Winter. Einen schönen Winter wünsche ich euch.
Ja, wie oft tauchst du jetzt eigentlich noch selber auf?
Das lassen wir noch ein bisschen auf. Ich tue das aufgrund von den ersten Resultaten entscheiden.
Also du bist ein Modenfan.
Ja, genau.
Du kommst, mit dem Winter. Du kommst dann, oder wenn es läuft, genau. Dann kommst du ein bisschen wichtig tun. Und wenn es scheiße läuft, oder, und vielleicht gewisse Journalisten von dir Erklärung hätten, dann
tauchst du. Dann bin ich geschlafen, ja.
Gut, also. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlichen Dank für euer Interesse. Wir werden uns im Verlauf von diesem Winter in verschiedensten Formaten immer wieder sehen. Ich wünsche euch bis dann eine sehr gute Zeit. Ade miteinander.